Schönen guten Morgen. Ich würde gerne vor der Predigt auch noch einmal mit uns beten. Ja, großer Gott, wir kommen zu dir, stehen vor dir und danken dir für deine Gnade und danken dir, dass du dich mitteilst, danken dir, dass du lebendig bist und bitten dich, dass du auch jetzt wirkst, dass du alles wegnimmst, was störst und dass du selbst redest, dass du redest durch dein Wort, dass du ja zu uns, zu unseren Herzen sprichst. Bitte hilf uns beim Hören und beim Gehorchen und ja beim Erkennen und Anerkennen, wer du bist und was du von uns möchtest. Danke, dass wir dich darum bitten dürfen und ja, bitte wirk du, was dir gefällt. Amen. Bist du eher altmodisch oder eher modern? Magst du Veränderungen oder findest du es gut, wenn die Sachen so bleiben, wie sie sind? Welchem Satz würdest du eher zustimmen? Früher war alles besser oder Stillstand ist Rückschritt? Ich weiß es nicht, wie es dir mit diesen Fragen geht. Ob da du dir direkt eine Spannung in dir empfindest oder du Sorgen bekommst, worauf ich damit hinaus will. Als Christen haben wir ja eher den Ruf, ewig Gestrige zu sein. Ich habe den Begriff mal bei Wikipedia nachgeschlagen und da heißt es, der Duden beschreibt einen ewig gestrigen Menschen als jemand, der in seinen Ansichten rückständig ist und bleibt. Als ewig Gestriger wird ein Mensch bezeichnet, der an seinen alten politischen, vielleicht auch anderen Meinungen festhält und keinen Fortschritt erkennt bzw. anerkennt. Und da finde ich mich schon auch wieder. Aber auch nicht so ganz. Ich glaube, es sollte uns darum gehen, bewährte Werte und Normen das zu bewahren. Aber sind wir wirklich immer alt? Oder sind die wirklich immer alt, die Normen und die bewährten Werte und Normen? Oder sind die manchmal auch ganz schön neuartig und revolutionär? Und wir orientieren uns nicht einfach an dem, was alt ist, und aber auch nicht an dem, wie es früher war, und aber auch nicht einfach am Neuen. Wir orientieren uns an Jesus. Und mit Jesus haben wir ein neues, altes Normal. Und zwar seine Geschwister lieben. Darum soll es heute gehen. Ein neues, altes Normal, seine Geschwister lieben. Wir sind weiter im Johannesbrief unterwegs. Das letzte Mal ging es um Nachfolge. Wir folgen Jesus nach im Alltag, halten seine Gebote, beziehen ihn mit ein, lassen ihn alle Lebensbereiche von ihm ordnen. Und das bedeutet letztlich, Gott zu lieben. Und wenn wir das tun, Gott lieben, gehört dazu dann automatisch den Nächsten lieben. Jesus sagt einmal, daran hängt das ganze Gesetz. Also alles, was er zu den verschiedenen Lebensbereichen sagt, alles hat letztendlich damit zu tun, Gott lieben und den Nächsten lieben. Darum geht es. Und das habe ich genannt, das neue, alte Normal. Das wird unser erster Punkt sein, das neue, alte Normal. Und in einem zweiten Punkt schauen wir darauf, was es heißt, seine Geschwister zu lieben. Warum neues, altes Normal? Darauf bin ich gekommen mit den Versen aus 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 7 und 8. Und da sagt Johannes in Vers 7, Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Also es ist jetzt doch nur ein altes Gebot, eine alte Norm und kein neues. Jein, es ist nicht neu, so sagt er es hier. Es ist alt, ihr habt es von Anfang an gehört. Und es ist das Wort, gemeint ist die Botschaft, die ihr gehört habt. Und damit meint er ein Stück weit die Quintessenz von dem, was Jesus gesagt hat. Die Kernbotschaft, die ihr gehört habt. Eben das eine entscheidende Wort. Gleichzeitig ist es aber ein neues Gebot, wie er dann in Vers 8 sagt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot. Das, was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Ich schreibe euch ein neues Gebot. Also es ist auch ein neues Gebot. Und bisher hat er das Gebot ja noch gar nicht genannt. Man könnte auch denken, redet er vielleicht von zwei Geboten, einem alten und einem neuen Gebot. Er nennt es nicht und man weiß gar nicht so recht, wovon er redet. Auch in den Versen danach sagt er nicht, und dies ist das Gebot, Doppelpunkt. Und dann, was das Gebot ist, er sagt es nicht. Und ich glaube aber, dass er eindeutig das Gebot der Nächstenliebe im Kopf hat. Er schreibt davon gleich, von der Liebe zueinander. Beziehungsweise wir werden gleich noch sehen, dass es ihm um eine spezielle Form der Nächstenliebe geht. Um die Liebe innerhalb der Gemeinde. Aber er nennt es nicht explizit. Er redet irgendwie ein bisschen drumherum. Und er macht das nicht, oder er nennt es nicht explizit, weil es ihm hier erst noch darum geht, die Nächstenliebe in einen größeren Zusammenhang einzuordnen. Er will sagen, schaut, ich bringe euch nichts Neues. Es ist das gute alte Gebot, das ursprüngliche, das bewährte, das, was jedem Menschen von Anfang an geboten war zu tun. Und gleichzeitig ist dieses Gebot etwas Neues. Es bringt etwas Neues. Es wurde neu gebracht mit Jesus. Mit Jesus ist es neu. Man könnte sogar sagen, mit ihm ist es revolutionär. Wie komme ich darauf? Also er sagt, es ist kein neues Gebot, sondern ein altes, weil das schon im Alten Testament so gesagt wurde. In 3. Mose, Kapitel 19, Vers 18, sagt Gott, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und auch davor schon, bevor er das gesagt hat, war das kein Geheimnis, dass Gott möchte, dass die Menschen sich nicht hassen, sondern sie sich lieben. Wir können an die Geschichte von Kain und Abel denken, aus 1. Mose 4. Also ganz am Anfang, direkt nach der Schöpfung, der eine Bruder bringt den anderen um. Gott bestraft ihn dafür. Warum? Weil er nicht will, dass sich die Menschen hassen. Sie sollen sich lieben. Das wird da sehr deutlich. Und das wurde dann von Jesus wiederholt und herausgehoben. Was ist das höchste Gebot? Liebe Gott mit ganzem Herz, mit deiner ganzen Kraft. Und das zweite ist ihm gleich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also was anderes dürfte die Gemeinde eigentlich nie gehört haben. Das ist das eine Gebot, von dem Gott sagt, darum geht es mir. Liebt mich und liebt einander. Und dieses alte, ursprüngliche Gebot ist gleichzeitig dieses eine neue Gebot. Warum ist es auch neu? Weil es Jesus so gelebt und es so gepredigt hat, wie man es bis dahin noch nie gekannt hat. Und weil es durch das, was Jesus getan hat, für uns überhaupt erst ermöglicht wurde, dass wir es auch tun, dass wir es auch halten können. Und dann hat Jesus selbst das gesagt, was Johannes hier sagt. In Johannes 13, Vers 34 sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Also es ist ein neues Gebot und es ist neu vor allem durch Jesus und wegen Jesus. Es ist neu, weil wir nicht einfach irgendwie einander lieben sollen, sondern wir einander lieben sollen, wie er uns geliebt hat. Das ist absolut neu. Und dann kann ich auch hier nicht anders als das Evangelium zu sehen. Er hat uns so sehr geliebt, dass er für uns gestorben und auferstanden ist. Und dadurch macht er uns neu, macht er uns zu Kindern Gottes, frei von Sünde, frei davon, immer und immer wieder doch in den Hass zurückzufallen, in Neid, in Ärger, in Enttäuschung, in Gleichgültigkeit zurückzufallen. Wir sündigen noch, ja, das hatten wir die letzten Wochen, aber wir sind auf dem Weg der Heiligung, auf dem Weg, immer mehr zu werden, wie er ist, immer mehr zu leben und zu lieben, wie er lebt und liebt. Dazu hat er uns befreit. Wir können siegen über die Sünde, über den Hass, über die Bosheit, über unser altes Leben, über den vermeintlichen Zwang alter Gewohnheiten, weil er darüber gesiegt hat. Dieses Gebot ist neu, weil es in uns neu auflebt und sich immer wieder gegen unser altes Leben stellt, unser altes Ego, unseren alten Adam. Jesus hat uns dieses neue Gebot gebracht, weil er es für uns neu ermöglicht hat, es zu tun. Und dann ist es hier auch so wunderbar, wie Johannes es hier schreibt, was genau da mit Jesus wirklich passiert ist. Warum ist dieses Gebot neu? Der zweite Teil von Vers 8 schaut, das, was wahr ist in ihm, das neue Gebot, das, was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Also dieses Gebot wird wirklich gelebt, es ist wirklich da, in Jesus und in euch, den Kindern Gottes. Und damit vergeht die Finsternis des alten Lebens, die Finsternis der alten, überwundenen Welt. Sie vergeht angesichts des wahrhaftigen Lichts, das aufleuchtet. Jesus gekommen, Grund ewiger Freude. Jesus ermöglicht zu lieben. Und das ist der Vorgeschmack auf Gottes vollkommene Welt, Gottes kommende Welt, die Ewigkeit, wo Gott ans Ziel kommt, mit seinen alten, ursprünglichen Absichten für seine Schöpfung. Seine Liebe, sie bringt Licht, bringt Leben. Seine Liebe zu uns und die Liebe, die er uns ermöglicht, dass wir sie tun. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Es ist das alte Gebot und zugleich ein so neues und revolutionäres Gebot, weil es unsere alte Bosheit überwindet. Und dann trägt dieses Gebot, es trägt das Kennzeichen des Ursprünglichen, des Bewährten und des zu Konservierenden. Und dieses Gebot trägt das Kennzeichen des Fortschrittlichen, des Zukünftigen und des Progressiven. Und dann gibt es manchmal diesen Gegensatz, konservativ oder progressiv. Also müssen wir eher bewahren oder müssen wir eher neue Dinge einführen und anpassen? Ich glaube, das sind aus christlicher Sicht zwei falsche Alternativen. Es geht um Liebe. Und Liebe bewahrt und Liebe erneuert. Es wird immer Sachen geben, die bewahrt werden müssen und Dinge, die verändert werden müssen. Und wenn wir schauen, wie Jesus gelebt hat, er war konservativ und hat Sachen angepasst. Zum Beispiel, wie er mit Frauen umgegangen ist. Die wurden in der Antike meistens wie Menschen zweiter Klasse behandelt. Jesus hat immer wieder das direkte Gespräch mit Frauen gesucht. Und damit signalisiert, da muss sich bei vielen Männern auch was ändern. Aber beim Thema Scheidung, da war er sehr konservativ. Es gab als Erneuerung, um die Not zu ordnen, gab es den Scheidebrief, den gab es seit Mose. Und zur Zeit Jesu haben daraus viele einen Freibrief gemacht. Jesus sagt, das war nicht Gottes ursprüngliche Idee dabei. Mann und Frau sind eine Einheit. Das müssen wir bewahren und nicht auflockern. Zurück zu den alten Werten. Und was war beides Mal seine Haltung und sein Anliegen dabei? Bei den Erneuerungen und bei dem Bewahren. Sein Anliegen war es, die Menschen lieben, ihnen Gutes tun, weil er wusste, was gut für sie ist, was richtig ist. Und noch ein anderes Beispiel. Zur Zeit Jesu sahen viele Juden die Römer oder so die griechische Kultur als die größte Bedrohung. Jesus hat da nicht viel zu gesagt, aber er hat auch diese Menschen lieb gehabt, die Römer und die Griechen. Aber was hat er nicht gemacht? Er hat nicht ihre Götter angebetet. Da war er wieder absolut konservativ. Es gibt nur den einen wahren und lebendigen Schöpfergott und nur den müssen und dürfen wir anbeten. Und das sehen wir dann auch, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen. Da gab es immer wieder Zeiten, da waren die Christen die fortschrittlichsten Menschen, die es gab. Sie haben Dinge erneuert und auf den Weg gebracht. Wissenschaft, Krankenversorgung, Erfindungen oder im Bereich Regeln für unser Zusammenleben. Sie haben erneuert. Warum? Weil sie das Beste für die Menschen wollten. Aber heißt das, dass jede Erneuerung sinnvoll ist? Und Christen ja immer mit der Zeit gehen sollten und tun sollten, was als fortschrittlich gilt? Nein. Wir brauchen eine übergeordnete Norm. Das neue alte Normal. Gott und die Menschen lieben, so wie es Jesus ermöglicht hat. Und dann gab es deshalb auch Zeiten, da stellten sich Christen gegen Erneuerungen und gegen, lass uns doch mal was Neues probieren. Warum? Weil sie wussten, die alten Werte sind richtig und sind gut und sie sind jetzt bedroht. Sie haben Altes bewahrt. Warum? Weil sie das Beste für die Menschen wollten. Und das eigentliche Problem ist dann genau das. In der eigenen Zeit, in der man lebt, da feststellen, wo müssen wir bewahren und wo müssen wir erneuern. Und das, wo wir immer selbst so sehr von unserer Zeit geprägt sind, wir manche Flecken, blinden Flecken manchmal gar nicht sehen und es viele andere Stimmen gibt, die auch was dazu sagen. Und dann glaube ich, mischt sich das bei einzelnen Phänomenen auch. Also gibt es bei ein und demselben Thema, wo Erneuerung und gleichzeitig nichts dran ändern richtig ist. Zum Beispiel bei dem Thema sich für die Umwelt einsetzen. Da würde ich bei manchem sagen, ja, da müssen wir uns ändern. Und das vor allem eine alte Norm ist, die Gott uns seit der Schöpfung gegeben hat, die Schöpfung weise und fürsorglich zu bewahren. Sollen wir deshalb alles umsetzen, was Umweltschützer fordern? Nein. Wir müssen genau hinschauen, ob es wirklich sinnvoll und richtig ist und mit welchen Werten und Zielen argumentiert wird. Und wenn dann zum Beispiel gesagt wird, es ist umweltschädlich, Kinder zu bekommen, halte ich das für nicht richtig und für nicht sinnvoll. Der Mensch darf und er soll leben. Und wir sollen Menschen lieben, weil Gott Menschen liebt. Und dann denke ich auch, darf der Mensch Dinge für sich aus der Natur ziehen? Er darf sie nutzen, für sich und für andere. Aber er darf sie dabei eben nicht komplett achtlos zerstören. Was auch hier gilt, ist das neue, alte Normal. Gott lieben und den Menschen lieben. Und gibt es sowieso Themen, die viel wichtiger sind, sich da um Liebe zu bemühen? Definitiv. Und wenn die in der Gesellschaft beackert würden, glaube ich, würden sich manche Dinge schon mal grob selbst in gute Bahnen einfügen. Dinge wie, was ist gut für die Menschen auf dem ganzen Planeten oder was ist gut für die Natur. Das würde positiv beeinflusst werden, wenn man eben Themen beackert wie die Götzen im eigenen Herzen. Gottesbeziehung, Charakter und Charakterbildung, Arbeitsmoral oder Ehe und Familie. Themen, wo die Liebe zu Gott und die Nächstenliebe viel mehr Auswirkungen haben und viel konkreter ist. Politischer Exkurs Ende. Was ich sagen will ist, es geht nicht immer darum, dass eine alte Lebensweise überwunden werden muss. Es geht aber auch nicht darum, hinter jeder Erneuerung Glaubensabfall zu sehen. Nicht alles, was alt ist, ist überholungsbedürftig. Und genauso ist nicht alles, was Neues auf den Weg gebracht wird, schlecht und gefährlich. So wie es früher war, ist nicht automatisch besser. Aber auch nur, weil etwas als fortschrittlich und modern gilt, sollten wir es auf jeden Fall einführen. Haben wir schon immer so gemacht, ist kein starkes Argument. Sollten wir machen, weil das alle so machen, ist aber genauso wenig ein starkes Argument. Was sind dann die Argumente? Dient es dem anderen wirklich? Und dient es wirklich Gottes Absichten? Dient es Gottes Absichten, die zwar vielschichtig sind, aber gewisse Schwerpunkte doch klar sind? Ich glaube, das hat uns Jesus vor allem gelehrt. Gott lieben und die Menschen lieben. Und er hat es uns ermöglicht, indem er zuerst mal unsere Beziehung mit Gott bereinigt hat. Er unsere Sünde vergeben hat und uns jetzt heiligt am Charakter. Sein Licht erhält das, wo es am dunkelsten ist. Unsere Gottesbeziehung und unser eigener Charakter, unser eigenes Herz. Jesus hat tiefgreifendste Veränderungen herbeigeführt. Er hat neben der Liebe zu Gott die Nächstenliebe ermöglicht, beziehungsweise genauer die Liebe innerhalb der Gemeinde. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, seine Geschwister lieben. Und da sagt Johannes, okay, wenn es darum geht, seinen Bruder, seine Schwester zu lieben und Jesus hat diese tiefgreifende Veränderung eingeführt, dann wird sich auch daran, wer seine Geschwister liebt, zeigen, wer da wirklich verändert wurde. Vers 9. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Also wer nur behauptet, ja, ich bin mit dabei, ich bin im Licht, bin bei Jesus, aber er tut nicht das, was Jesus vor allem geboten hat und was Jesus so grundlegend eingeführt hat, seinen Bruder zu lieben, der ist immer noch in der Finsternis. Der wurde nicht wirklich verändert. Und bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir einmal schauen, von was für einer Liebe redet Johannes denn überhaupt. Bisher habe ich meistens Nächstenliebe gesagt, aber auch schon angedeutet, es geht eigentlich um Liebe innerhalb von christlicher Gemeinschaft. Und was eh schon mal auffällt, ist, dass Johannes sehr viel von Liebe schreibt. Und eigentlich geht es aber erst bei ihm um Liebe so richtig im zweiten Teil des Briefs, ab Kapitel 3, Vers 11. Aber hier schaut er auch schon mal drauf, weil es auch damit zu tun hat, im Licht zu wandeln. Das ist nach wie vor in diesem ersten Teil sein Hauptthema. Darum kreist er, aber er schaut hier eben schon mal von diesem Thema aus auf dieses zweite große Thema. Wir wandeln im Licht, wenn wir einander lieben. Und dann ist aber eben genau das die Frage, was ist denn einander? Er schreibt davon, seinen Bruder zu lieben. Ist das das Gleiche wie mein Nächster? Als Christen sagen wir ja, dass wir untereinander Geschwister sind. Aber will Johannes nur sagen, dass wir uns als Christen nur lieben sollen? Ist das nicht zu wenig und irgendwie ausschließend oder nicht weltoffen? Und ja, Jesus ging es um Nächstenliebe. Er hat die Liebe nicht begrenzt auf die eigene Gruppe. Er hat sogar geboten, die Feinde zu lieben. Also wir haben bei Jesus die größtmögliche Weite von Liebe. Jeden Menschen, jeden in deinem Umfeld sollst du lieben, auch wenn ihr nicht miteinander klarkommt. Aber, und ich glaube, das fällt manchmal hinten runter, wenn man darüber nachdenkt, wie Jesus sagt, wie man lieben soll. Jesus weitet das Liebesgebot nicht nur, er konzentriert oder fokussiert die Liebe auch. Er gebietet, dass sich die Jünger untereinander in besonderer Weise lieben sollen. Intensiver als normal. Wir hatten den Vers vorhin. In Johannes 13, Vers 34. Ich lese Vers 35 noch mit dazu. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also es geht um eine besondere Liebe zwischen denen, die Jesus nachfolgen. Eine Liebe innerhalb der Familie Gottes, zwischen den Geschwistern, unter uns Brüdern und Schwestern, soll Jesu Liebe herrschen, sie soll sichtbar und greifbar werden. Mehr als man es sonst irgendwo erleben kann. So wie Jesus uns geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Also mehr als nur liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Bruder, wie Christus uns liebt. Also Jesus sagt, eure Liebe soll jeden umfassen, aber eure Liebe soll auch auf die anderen Nachfolger Jesu da konzentriert, verdichtet, da ganz intensiv sein. Paulus fasst es auch einmal gut zusammen. Er sagt in Galater 6, Vers 10, lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken. Am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Also Liebe zu jedem, aber besonders zu den Glaubensgeschwistern. Und darum geht es auch Johannes, weil es auch Jesus darum geht. Liebe deine Geschwister. Er schreibt vom Bruder und er benutzt das Wort stellvertretend auch für Schwestern. Es geht ihm um die Christen als Geschwister. Er hat die Familie Gottes untereinander im Blick. Und ich glaube, das lässt sich nicht säkular begründen. Also allgemein, Nächstenliebe leuchtet dem Menschen ein. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Nächstenliebe hat auch in unserer Gesellschaft einen sehr hohen Wert. Aber Liebe innerhalb der christlichen Gemeinschaft, das lässt sich nicht säkular begründen oder so begründen, dass da alle irgendwie zustimmen können. Aber ich glaube, Jesus hat diese spezielle Form der Nächstenliebe angeordnet, weil seine Nachfolger, weil die Gemeinde eine besondere Rolle spielt. Sie spielt eine besondere Rolle bei Gottes Absichten mit der ganzen Welt. Weil in der Gemeinde soll das ausgelebt werden, was der ganzen Menschheit zu tun aufgetragen ist, einander zu lieben. Daran sollen alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. In der Gemeinde soll erlebbar werden, was es heißt, dass sich an sich fremde Menschen nahe kommen, sie einander nahe sind und sich nahe bleiben. Es soll erlebbar werden, dass sie sich lieben. Das kann und soll man in Gemeinde erleben und dadurch erleben, wie Gott ist, wie der ist, der uns miteinander verbindet und der auch allen anderen anbietet und gebietet, ihr Gott zu sein und sie miteinander zu verbinden. Er ist der Gott der ganzen Welt. Er ist das wahrhaftige Licht, das in die Welt gekommen ist. Er hält die Finsternis. Eine Finsternis, in der die Menschheit lebt bis jetzt, wenn man nicht zu ihm gekommen ist. Und wenn man dann nicht auch die anderen Nachfolger von Jesus liebt. Die Gemeinde ist wie ein Modell für die ganze Menschheit. Ein Modell, wie es aussieht, wenn Menschen aus der Finsternis in das Licht Jesu kommen. Ein Modell, wo jeder den anderen zuvorkommend und ausdauernd liebt. Die Gemeinde ist ein Hort, ein Zufluchtsort, ein Hort für Menschen, die erkannt haben, dass sie liebesbedürftig sind und die erkannt haben, dass auch sie dazu geschaffen sind, zu lieben. Wer seinen Bruder, wer seine Schwester liebt, da ist das ein Indikator dafür, dass er Teil ist von dieser Epochenwende, die Jesus eingeläutet hat. Die Gemeinde ist die Verkörperung der neuen Menschheit, Liebe untereinander, aus der Liebe zu Gott. Das bringt Licht in die Dunkelheit. Und dann gilt Vers 10. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht, er wandelt im Licht. Er lebt dieses Leben, das Jesus ermöglicht hat zu leben. Dieses Leben, das sich nicht säkular begründen lässt, sondern für das man erleben muss, was Jesus getan hat. Er hat sich eine Gemeinschaft geschaffen. Eine Gemeinschaft, die aus einzelnen, begnadigten Sündern besteht. Eine Gemeinschaft, bei der ein Sünder versucht, den anderen Sünder was? Zu korrigieren? Ihm liebe Worte mitzugeben? Ihn auszuhalten? Nein, zu lieben. Das andere gehört dazu, unbedingt, aber umfassend geht es darum, zu lieben. Ein Sünder den anderen Sünder. Und was es heißt zu lieben, da werden wir später im Johannesbrief noch mehr drauf eingehen, wenn er mehr dazu schreibt. Johannes sagt es hier jetzt erst nochmal negativ in Vers 11. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis. Und er weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Wer seinen Bruder hasst, ist noch in der Finsternis und er weiß nicht, wohin er damit unterwegs ist. Und dieses Wort hassen ist in der deutschen Übersetzung ja recht drastisch. Wir denken dabei schnell an wirklich abgrundtiefen Hass, dass wirklich gravierende Dinge zwischen einem stehen. Andere Stellen, wo das Wort auch vorkommt, zum Beispiel Matthäus 6, Vers 24 oder Lukas 14, Vers 26, diese Stellen machen deutlich, dass es bei dem griechischen Wort hassen eher um ein Geringschätzen geht, ein jemanden hinten anstellen. Weil so kann man schnell meinen, naja, ich liebe meinen Bruder zwar nicht, aber so richtig hassen tue ich ihn auch nicht. Jemand hat mal gesagt, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Das geht in diese Richtung. Wenn ich jemanden hasse, so wie wir das Wort verstehen, empfinde ich noch was für ihn. Er war mir mal wichtig, die Beziehung zu ihm bedeutet mir ja irgendwie noch was. Gleichgültig ist wirklich gering achten. Ich kann auch ohne ihn leben. Ich stelle ihn ganz weit hinten an. Er bedeutet mir nichts. Er ist mir egal. Das, was Johannes hier mit hassen meint, ist umfassend. Jemanden aktiv und dauerhaft hassen und nicht in Frieden mit ihm kommen wollen, aber auch dieses, ich beachte ihn eigentlich gar nicht. Er ist mir egal. Diese Gleichgültigkeit. Ich glaube, geringen Schätzen trifft es insgesamt sehr gut. Und dann ist das wirklich etwas, wo sich bei jedem von uns etwas ändern muss. Wo der natürliche Mensch von sich aus nicht auf die Idee kommt und wo er nicht die Fähigkeiten zu mitbringt, eine wirkliche Liebe zu meinem direkten Gegenüber zu haben. Weil das ist der Nächste, der Mensch in deinem direkten Umfeld, der dir über den Weg läuft. Und das kannst du auch nicht säkular begründen. Das wird da niemals taugen und nicht verhindern können, dass einem ein Großteil der Menschen um einen herum dann doch meistens relativ egal sind. Da beginnen wir alle in der Finsternis. Da waren wir alle mal in der Finsternis. Und es ist reine Gnade, wenn Jesus uns da rausholt und er uns in sein Licht stellt und uns in seinem Licht wandeln lässt. Und dann macht es noch mal mehr Sinn, dass Jesus gesagt hat, liebt einander. Fangt bei euren Geschwistern an und liebt da besonders, weil vielleicht wird es euch da ein bisschen einfacher fallen, weil im besten Fall ihr ja genau da auch Liebe zurückbekommt. Da könnt ihr es zusammen einüben, was es heißt, zu lieben. Und eben auch unter Umständen, die so wichtig sind beim Lieben, wie in einer Familie, wo es andererseits manchmal dann eben doch genau da am schwersten ist, die zu lieben. Die, die du dir nicht ausgesucht hast. Die, mit denen du auch 20, 30 oder 80 Jahre zusammenbleibst, zusammenbleiben sollst, auch wenn es mal geknallt hat. Und du mit denen zusammenkommst und dabei nicht mit denen zusammenkommst, irgendwie wegen einer gemeinsamen Arbeit, wo man völlig sachlich miteinander bleiben kann, oder wegen einer Dienstleistung, wo der eine den anderen einfach für etwas bezahlt, oder man zusammenkommt, nur um schöne Dinge miteinander zu erleben, die dann aber der eigentliche Mittelpunkt sind und nicht der andere. Das Miteinander in der Gemeinde ist anders, ist umfassender. Es geht um Beziehung. Darum, dass mehrere Sünder einander begegnen, zusammenbleiben wollen, einander lieben wollen und mehrere Sünder zusammen versuchen, ihrem einen Herrn zu folgen. Und das ist richtig schwer, aber es ist auch leichter als alles andere. Dazu ein Beispiel. Bevor wir als Familie hier zu euch hergekommen sind, waren wir in einer sehr kleinen Gemeinde. Vielleicht so 15 bis 20 Leute. Und das war da wirklich ein sehr herzliches Miteinander. Eine richtig eingeschweißte Truppe. Es schien mir, dass sie sich untereinander wirklich gut kennen und mögen. Und bei 15 bis 20 Leuten kann man sich ja auch recht gut und schnell intensiv kennenlernen. Sie haben viel miteinander geteilt und hatten sich wirklich lieb. Und das habe ich vor allem auch bei den Gebetstreffen jeden Mittwochabend gemerkt. Jeden Mittwoch war ein anderer an der Reihe, Gebetsanliegen zu nennen. Und es waren oft wirklich persönliche Sachen. Und wo man gemerkt hat, okay, die geben da wirklich was von sich preis. Die sagen das und wissen dabei auch, oh, da wird für mich gebetet. Und das Anliegen wird auch mitgenommen. Und auch der Pastor und der andere Älteste, die dort waren, allein durch die Gebetsanliegen, die sie genannt haben, haben sie auf mich großen Eindruck hinterlassen. Weil sie auch da offen Dinge genannt haben, mit denen sie persönlich zu kämpfen haben. Und eine Sache, die der Pastor da auch immer wieder nannte, war: Lasst uns auch beten, dass wir in der Liebe zueinander wachsen. Lasst uns beten, dass wir auch in der Liebe zueinander wachsen. Ich saß da und dachte, wo wollt ihr denn in der Liebe zueinander noch wachsen? Ihr seid doch schon so gut dabei unterwegs. Später wurde mir bewusst, nein, man kann so sehr noch mehr lernen, einander zu lieben, selbst als so eine eingeschweißte Truppe. Die Liebe kann noch wachsen. Und wenn die Liebe nicht gepflegt wird, wird sie erkalten. Man muss Holz nachlegen, damit das Feuer am Laufen bleibt. Immer investieren, sich füreinander entscheiden, aufeinander zugehen, damit man nicht in so eine allgemeine Trägheit und Gleichgültigkeit hineinkommt. Liebe lernt man am besten in der Gemeinde. Da ist es am schwersten, aber leichter als irgendwo sonst. Wir müssen nicht nur versuchen, unsere Nächsten zu lieben, sondern auch unsere Liebe zueinander intensivieren. Wie wir als Gemeinde miteinander leben und wie wir als Gemeinde miteinander leben, das ist das neue alte Normal. Da soll erlebbar werden, dass Gott selbst in unserer Mitte ist. Liebe deine Geschwister. Denke nicht, ach, den kenne ich schon. Oder ah, der wieder mit seinem so und so, wie er halt immer drauf ist. Wie liebt man jemanden, mit dem man seit 20 Jahren oder seit 50 Jahren in eine Gemeinde geht? Ihn vielleicht einfach mal wieder zum Essen einladen. Dir vorher 2, 3 gute Fragen überlegen. Dir eine Sache überlegen, wo du ihm ein persönliches Gebetsanliegen von dir mitteilen kannst. Und dann einfach gespannt sein, wie der Herr euch in dieser gemeinsamen Zeit führen wird. Liebe kostet, sie kostet alles. Aber genau deswegen lohnt es sich. Das neue alte Normal. Liebe deine Geschwister. Lass uns tun, was unser Herr geboten hat. Lass uns nachmachen, was er vorgelebt hat. Und lass uns beten, dass er uns dabei hilft. Amen. Und ich wünsche euch allen noch einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche und würde euch gern noch oder uns gern noch unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.